Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind die Kufen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen.
So ein richtig dickes Auto mit 400 PS tiefer gelegt, mit einem Motor, der so richtig schön aufheult an der Ampel. Okay, ich gebe zu, ich habe nicht so viel Ahnung von schnellen Autos, aber für viele Menschen ist das wahrscheinlich schon immer noch ein Statussymbol oder etwas, das für sie Freiheit bedeutet. Nur leider sind diese großen Diesel- oder Benzinmotoren für das Klima und die Umwelt eben nicht besonders gut.
Denn die Autoindustrie setzt immer noch auf zu viele, zu schwere und zu große Autos. Damit versenkt sie den Planeten.
Und das bringt uns zum heutigen Thema. In München startet morgen offiziell die große Automesse IAA, wo sich die Autoindustrie sehr innovativ, sehr grün präsentieren wird, auch sehr fortschrittlich auf dem Weg zur Elektromobilität. Aber viele Protestgruppen sagen, nee, ihr seid trotzdem weiterhin Teil des Problems. Und wer vor allem Teil des Problems und wer Teil der Lösung ist mit Blick auf den Klimawandel, darum geht es ab heute auch in Kenia, in Nairobi. Der erste afrikanische Klimagipfel findet dort statt. Was besprochen wird und was zu erwarten ist, da schauen wir gleich als erstes mal genauer drauf. Der Tag, wir haben den 4. September 2023 und ich bin Josephine Schulz. Hi.
The summit does present to us Africa an opportunity to develop and presents a new and bold vision for Africa as a continent with tremendous potential, abundant opportunities that can be used to solve the climate crisis.
Der afrikanische Klimagipfel, so wurde das heute bei der Eröffnung in Nairobi gesagt, soll auch eine neue Vision von Afrika zeigen als ein Kontinent mit viel Entwicklungspotenzial und auch viel Potenzial, um die Klimakrise zu lösen. Der Gastgeber steht, was die Energiewende angeht, schon ziemlich gut da.
Dass in Kenia bereits mehr als 90% des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern produziert wird und bis 2030 100% erreicht werden sollen, ist beeindruckend.
Das muss also auch Olaf Scholz neidlos anerkennen. Aber es geht nicht nur darum, wie Afrika grüner werden kann, sondern auch, wer bezahlt eigentlich? Vor allem die ganzen Schäden durch den Klimawandel, weil es eben einfach so ist, dass Afrika, obwohl es kaum selbst zum Klimawandel beiträgt, der Kontinent ist, der am meisten darunter leidet. Antje Diekans, unsere Korrespondentin, ist vor Ort in Nairobi, hat jetzt ziemlich viel zu tun rund um diesen Gipfel und umso schöner, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Hallo Antje.
Hallo.
Antje, das ist jetzt der erste afrikanische Klimagipfel, also eine totale Premiere. Wie kam das, dass man da jetzt gesagt hat, wir brauchen einen ganz eigenen Klimagipfel für Afrika?
Afrika hat ja einfach sehr, sehr große Probleme mit dem Klimawandel. Also man kann sagen, es ist der Kontinent, der am meisten schon unter den Folgen leidet, obwohl Afrika selbst nur ganz wenig selbst zum Klimawandel beiträgt. Nämlich nur etwa 4% der weltweiten Emissionen an Treibhausstoffgasen kommen hier vom Kontinent. Und ja, zum Beispiel Ostafrika hier hat gerade zuletzt eine schwere Dürre durchgemacht, die schwerste seit 4 Jahrzehnten. Da ist in Somalia, Kenia und Äthiopien überhaupt gar kein Regen mehr runtergekommen über gut 2 Jahre. Die Viehherden sind verendet, Menschen sind auch gestorben. Und wenn dann diese Dürren vorbei sind, dann kommen jetzt in der Regel danach die Regenfälle, die dann auch wieder viel zu stark sind und zu Überschwemmungen führen. Also man erlebt hier diese Klimaextreme eigentlich nur noch und nicht mehr das, was man hier so vorher kannte. Und ja, das ist natürlich nicht nur in Ostafrika so, sondern auch in anderen Regionen auf dem Kontinent. Und ja, deswegen will man jetzt sagen, wir brauchen dringend eine gemeinsame Stimme.
War das vorher nicht so, dass Afrika da vor UN-Klimakonferenzen sich gut abgestimmt hat? War das vielleicht auch ein Problem, dass da nicht alle an einem Strang gezogen haben?
Ja, das kann vielleicht schon durchaus sein. Also es gibt natürlich ja die Afrikanische Union. Also die ist ja schon so eine gemeinsame Institution der afrikanischen Staaten. Und da ist es natürlich auch schon immer um Klimafragen gegangen. Aber insgesamt, was jetzt so es angeht, dass Afrika da mit einer Stimme spricht, das ist auch weiterhin durchaus ein bisschen schwierig. Also wenn wir zum Beispiel mal auf den Gastgeber der Konferenz gucken, hier auf Kenia. Das Land sieht sich ja absolut in einer Vorreiterrolle, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Und das auch ein bisschen zu Recht, denn schon jetzt, so heißt es zumindest nach offiziellen Zahlen, deckt Kenia 90% seines Energiebedarfs aus Solarkraft, Windkraft und vor allen Dingen dann aus Geothermie. Und bis zum Jahr 2030 soll alles komplett mit erneuerbaren Energien laufen.
Wow.
Dann kann
sich Deutschland echt eine Scheibe abschneiden, ne?
Genau, das könnte man so sagen. Also da guckt man dann schon mit staunenden Augen ein bisschen drauf, wobei man auch immer so ein bisschen dann doch noch Abstriche machen muss, finde ich. Denn wir haben hier durchaus ja dann oft Stromausfälle und also es klappt nicht immer so wirklich mit der Versorgung und dann springen noch überall die Dieselgeneratoren an. Also die sind ja alles andere als emissionsfrei dann. Und ich weiß ehrlich gesagt, das frage ich mich immer, wie dieser Ausstoß dann überhaupt in diese tolle Bilanz mit eingerechnet wird. Also so ein paar Fragezeichen sind da schon auch noch dahinter. Aber was ich eben dann noch erklären wollte, also Kenia, so ein bisschen Vorreiterrolle und dann gucken wir aber mal auf Uganda, hier ein Nachbarland. Das hat zuletzt jetzt gerade Erdöl entdeckt und will das natürlich jetzt fördern und will daran verdienen und plant jetzt die weltweit größte beheizte Pipeline bis zum Indischen Ozean zu bauen, also quer durch Uganda und Tansania. Setzt also ganz auf einen fossilen Brennstoff und sagt auch, warum sollen wir jetzt uns nicht entwickeln dürfen und nicht auch das machen, was andere Nationen in der Vergangenheit ganz selbstverständlich gemacht haben.
Vielleicht kommen wir auf die fossilen Rohstoffe gleich nochmal. Ich wollte dich nochmal fragen, du hast jetzt gesagt, Kenia ist da schon so ein großer Vorreiter auf dem Kontinent. Kann denn Afrika in der Verminderung von Treibhausgasen überhaupt so viel beitragen? Weil die tragen ja auch kaum was zum Klimawandel bei, ne?
Ja, aber das ist jetzt eben genau der Punkt, worum es hier jetzt geht. Also es gibt viele Stimmen, die sagen, Afrika hat da eben großes Potenzial, um eben den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen so weltweit auch ein bisschen aufzufangen, wenn dann auch tatsächlich mehr auf diesen Kontinent investiert würde. Denn alle Investitionen weltweit in den Ausbau erneuerbarer Energien, davon gehen bisher nur 2% tatsächlich hier auf den Kontinent. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gering, was hier dann ankommt. Also da ist noch viel Potenzial und dass Afrika tatsächlich, ja, bei Solarenergie, das liegt ja schnell auf der Hand, ganz weit vorne sein kann, aber dann eben auch Geothermie, was hier in Kenia so weit vorne ist, da haben auch viele Länder noch Potenzial entlang dieses afrikanischen Grabenbruchs, wo die beiden Erdplatten aufeinander stoßen, da kann man eben diese besondere Energieform gewinnen, Wasserkraft, also da gibt es auf jeden Fall ganz viel Potenzial. Und ein anderes Thema ist dann auch noch der Handel mit Emissionsrechten. Also quasi dann, ja genau, also dieses Modell, mit dem große Unternehmen oder auch Privatpersonen ihren CO2-Ausstoß kompensieren können. Also das kennt man ja auch privat inzwischen schon so ein bisschen. Wer vielleicht zuletzt mal einen Flug gebucht hat, da kommt das ja dann inzwischen schon oft, dass dann auch gefragt wird, wollen Sie vielleicht Ihre Meilen kompensieren? Und das gibt's ja inzwischen in ganz vielen Formen. Und viele afrikanische Länder haben tatsächlich da schon auch Projekte, wo ja wieder aufgeforstet wird oder es Projekte gibt zum Schutz der Regenwälder, wo dann eben andere Länder hier investieren, um das auszugleichen. Mhm. Hat natürlich aber auch dann wieder ganz eindeutig zwei Seiten. Also es gibt viele Stimmen, die sagen, sind wir denn jetzt hier auf dem Kontinent aber dafür da, euer Gewissen zu erleichtern? Also ihr macht eigentlich weiter wie bisher und wir waschen euch dann wieder sauber. Also das wollen wir dann auch nicht. Wir wollen erstmal Selbstentwicklung und nicht dafür sorgen, dass ihr weiter eure Treibhausgase ausstoßen könnt. Also es ist alles nicht ganz einfach tatsächlich. Da die einfachen Antworten gibt's nicht.
Jetzt Stichwort, wir wollen Selbstentwicklung. Du hast es auch schon angesprochen. Afrika hat ganz viele Ressourcen, die für die globale Energie- und Verkehrswende wichtig sind. Also grüner Wasserstoff könnte da wahrscheinlich viel hergestellt werden. Dann die ganzen Rohstoffe, sowas wie Lithium, seltene Erden, die eben hier auch für die E-Mobilität gebraucht werden. Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder so Sorgen oder Kritik zum Beispiel von NGOs gehört. Wenn da jetzt die großen Industrieländer wie Deutschland kommen und diese Ressourcen alle haben wollen, dass es dann vielleicht zu so einer Art neuen, ja, neokolonialen Ausbeutung kommt. Wie wird da das Thema jetzt vielleicht auch auf diesem Gipfel diskutiert? Bereitet man sich da eher schon super freudig auf diese neuen Geschäftsfelder vor? Erhofft sich da ein riesen Wirtschaftsaufschwung? Oder ist man da auch ein bisschen skeptisch, was jetzt den neuen Ressourcenhunger der nordischen Staaten angeht?
Um da nochmal so eine Größenordnung zu nennen, also Schätzungen zufolge lagern hier tatsächlich 40-45% der Mineralien, die eben für diesen grünen Wandel wichtig sind, also den Ausbau von Elektromobilität, was du schon angesprochen hast. Also das sind ja dann solche Mineralien, Rohstoffe wie Mangan, Kupfer, Kobalt und so weiter. Ja, und was dann die Ausbeutung angeht, das ist natürlich immer wieder ein Vorwurf. Und viele dieser Mineralien werden ja dann auch in Regionen abgebaut, wo es nicht unbedingt friedlich zugeht, wo auch Ja, in den Minen natürlich keine Arbeitsrechte eingehalten werden. Also wir gucken da ja immer wieder auf den Osten, zum Beispiel des Kongos, ein ganz, ganz rohstoffreiches Land, das da eine Riesenrolle spielt, wo aber wirklich seit langer, langer Zeit einer der schlimmsten Konflikte auf dieser Erde tobt und wo zehntausende Menschen vertrieben sind, wo es immer wieder zu Massenvergewaltigungen kommt, zu ganz schweren Kriegsverbrechen, kann man da schon sagen. Mhm. Also das ist natürlich dann auch schwierig. Und es gab vor diesem Gipfel auch viel Kritik von Organisationen, die so ein bisschen auch gesagt haben, der Gipfel wird hier eigentlich schon wieder vom Westen gekapert. Denn bei diesem ganzen Rahmenprogramm ist es wohl so, dass ganz viele Veranstalter eben dann aus Europa und den USA da sind. Also wo es dann gerade darum geht, diese Geschäftskontakte da aufzubauen, auszubauen. Und auch da sagt man wieder, wir sind hier ja jetzt nicht das Förderland für den Rest der Welt. Also da versucht man sich jetzt tatsächlich hier noch die richtige Position zu finden. Kenias Präsident William Ruto, der hat da ganz klar seine Linie gefunden. Der sagt, Afrika muss auch aus dieser Opferrolle raus. Wir wollen auch nicht unbedingt, dass andere für uns bezahlen. Das ist ja auch so ein großes Thema, dieser Entschädigungsfonds, den es für die Klimaschäden im globalen Süden geben soll. Sondern wir wollen halt einfach unseren Beitrag leisten und wir wollen selber zeigen, was wir können. Andere sagen dann wieder, nein, damit nehmen wir ja den Westen aus der Pflicht. Also das sind genauso diese beiden Seiten, wo sich jetzt so der Gipfel dazwischen bewegt und wo man sehen muss, was dann tatsächlich in der Abschlusserklärung der Nairobi-Deklaration, die es ja dann geben soll, am Mittwoch stehen wird.
Ich wollte noch mal auf diesen Stichpunkt fossile Energien, weil du Uganda und das Öl angesprochen hast. Einerseits könnte man ja sagen, ist deren gutes Recht, um Entwicklungen nachzuholen, das zu machen, was Industriestaaten seit Ewigkeiten gemacht haben. Hm. Auf der anderen Seite, fürs Klima wäre es natürlich besser, wenn man das bleiben lässt und gleich nur auf erneuerbare Energien setzt. Wie ist da die Diskussion unter den afrikanischen Staaten? Also ist das so ein richtig dickes Konfliktthema oder?
Ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel unter den afrikanischen Staaten, also was das angeht, diskutiert wird. Der ugandische Präsident Museveni hat auf jeden Fall im Vorhinein schon ganz klar deutlich gemacht, dass er nicht mit sich reden lässt. Also es gab von der Europäischen Union da ja auch so einen Vorstoß, wo sie gesagt haben, könnte das nicht zumindest alles so ein bisschen aufschieben. Und da ist Museveni dann wirklich richtig aus dem Hemd gesprungen und hat gesagt, was wollt ihr uns denn jetzt hier überhaupt vorschreiben? Und das ist unerträglich, was da wieder von euch zu hören ist. Ne? Warum sprecht ihr uns das jetzt ab? Also da ist wirklich auch überhaupt nicht der Wille, da überhaupt mal drüber nachzudenken, dass das auch anders gehen könnte.
Und übers Geld müssen wir zum Schluss auf jeden Fall nochmal sprechen. Der Entschädigungsfonds, den du gerade schon angesprochen hast, das war ja bei der letzten UN-Klimakonferenz ein ganz zentrales Thema, wie ärmere Länder, die kaum was zum Klimawandel beigetragen haben, entschädigt werden können. Und dann wurde eben auch ein Fonds beschlossen. Merkt man davon schon irgendwas in afrikanischen Ländern? Nein. Kommt da jetzt Geld an? Okay.
Nein. Also tatsächlich ist es auch so, dass dieser Fonds dann beschlossen wurde, aber noch nicht wirklich umgesetzt wird. Also es ist noch überhaupt nicht richtig klar, wer zahlt jetzt ein, wie viel und wer bekommt das dann? Und wir hatten ja heute Morgen noch Interviews, auch mit denjenigen, die von der Bundesregierung hier sind, nämlich mit der Sonderbeauftragten für internationale Klimafragen, der Jennifer Morgan und der Bärbel Kofler aus dem Ministerium. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, diese Frage wird wohl auch noch ein bisschen aufgeschoben werden. Das werden wir jetzt auch hier nicht in Nairobi klären, sondern darum geht es dann tatsächlich nochmal wieder bei der großen Klimakonferenz dann Ende des Jahres in Dubai. Also das steht immer noch auf der Agenda und seit es beschlossen wurde, ist ja jetzt dann so ein Jahr her, ist da eigentlich nicht viel passiert.
Also das wird wahrscheinlich auch ein ganz zentrales Thema, aber trotzdem jetzt auf dem Gipfel in Nairobi, dass man da sagt, das Geld muss jetzt auch einfach mal kommen, was ihr zugesagt habt, oder?
Ja, eben aber mit diesen beiden Seiten, dass die einen sagen, wir wollen die Entschädigungen haben. Ne? Wir wollen dafür, dass hier der Kontinent ganz besonders unter dem leidet, was ihr eigentlich verursacht. Und auf der anderen Seite dann die Stimmen, die sagen, wir wollen uns eigentlich aus der Opferrolle befreien und wollen wirtschaftlich da auch mitmischen. Also das sind schon auch noch so ein bisschen die beiden Punkte dabei. Und eben hier der Gastgeber, Kenias Präsident William Ruto, ganz klar als der Vertreter derjenigen, die sagen, wir wollen da wirtschaftlich mitmischen und dementsprechend steht er dann auch im Kreuzfeuer von allen anderen, die sagen, nein, wir wollen die Kompensation.
Und weil wir gerade so schön beim Thema Klima sind, bleiben wir einfach direkt dabei. Wenn man mal Fernsehen guckt und Autowerbung sieht, dann bekommt man ja mittlerweile das Gefühl, man kann eigentlich gar nichts Besseres für Klima und Umwelt tun, als sich ein Auto zuzulegen.
Weil Beschleunigung jetzt ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emissionen.
Die Autobranche sieht sich jedenfalls auf einem richtig guten Weg. bei der Antriebswende. Das hat uns heute Morgen auch die VDA-Präsidentin, also die oberste Autolobbyistin in Deutschland, Hildegard Müller, im Interview so gesagt.
Wir sind hoch wettbewerbsfähig, bringen viele Innovationen hier voran. Zum einen, was das Thema Klimaschutz angeht, aber auch natürlich neue digitale Optionen, die das Fahren noch komfortabler, vor allem sicherer, aber auch effizienter machen.
Aber es gibt auch viele, nicht nur Klimaaktivisten, die das anders sehen und sagen, die deutsche Autobranche hat die Transformation doch ganz schön verschlafen und Deutschland als das Autoland in der Welt, das wird es vielleicht schon bald so nicht mehr geben. In München startet morgen ganz offiziell die IAA, die große Automobilmesse, wo das natürlich alles diskutiert wird und wo man auch immer ganz gut sieht, wohin die Reise in der Autowelt so geht. Und Stefan Liener ist als Reporter schon vor Ort, wie man gleich hören wird. Hallo Stefan.
Hallo Josefine.
Man hat ja immer wieder lange gesagt, die deutsche Autoindustrie hat den Wechsel zur E-Mobilität und die große Transformation ein bisschen verpennt oder war zumindest sehr spät dran. Wenn du jetzt sagen müsstest, auf dem Weg in diesem Transformationsprozess, wo steht die deutsche Autoindustrie da? Also sagen wir mal von 1 bis 10. 1 ist völlig im letzten Jahrhundert stehen geblieben und 10 ist perfekt umgesetzte Transformation, alles elektrisch, alles so klimafreundlich wie Autofahren irgendwie geht.
Ich würde mal sagen, das hängt sehr vom Hersteller ab und da, wenn man das dann runterbricht auf die Branche, würde ich das mal irgendwo zwischen 4 und 6, 4 und 7 einkategorisieren. Mhm. Da gibt's Hersteller, die sind noch relativ weit hinterher, wo es auch massive Probleme gab mit der Softwareentwicklung, wie zum Beispiel Volkswagen. Dann gibt's andere wie BMW und Mercedes-Benz, die jetzt zwar noch nicht die riesen Bandbreite an Produkten auf dem Markt haben, aber in den nächsten 1-2 Jahren wirklich Technologiesprünge angekündigt haben, die auch hier auf der Messe zu sehen sind. Also es ist nicht auf die Branche so ganz breit anwendbar, diese Frage, wie weit sind die, sondern man muss sich wirklich jedes Unternehmen angucken.
Okay, also einige sind da ein bisschen weiter, andere noch nicht. Man hört jetzt immer wieder, dass China in Sachen Elektroautos massiv aufgeholt hat, dass die zum Beispiel kleine, günstigere Elektroautos produzieren, was vielleicht für viele Menschen interessant ist und dann noch mit irrsinnigen technischen Features. Ich habe mal was gehört über eine Karaoke-Maschine im Auto. Ist Deutschland einfach nicht mehr das Autoland? Sind da die Deutschen nicht mehr so innovativ und werden jetzt von China abgelöst? Und in Zukunft heißt es dann, wow, Auto made in China.
Genau diese Frage habe ich heute auch schon mehreren Top-Managern aus der Autobranche, also auf der Herstellerseite, aber auch auf der Zulieferseite gestellt. Und auch da würde ich jetzt differenzieren. Ja, bei vielen Dingen sind die Chinesen sehr weit vorne. Das ist zum Beispiel die Batteriezelle. Also der Tank, wenn man so will. Und das sind genau diese Gimmicks, die du angesprochen hast. Also das Nutzererlebnis, wie das so in der Technikerbranche heißt. Also genau so eine Karaoke-Maschine oder es blinkt schön. Und wenn ich sage, ich bin Stefan oder womöglich erkennt das Auto sogar, wenn ich mich reinsetze an meinem Körperformen und an meinem Gewicht und an meinem Gesicht und sage dann, hallo Stefan, guten Morgen. Da sind die Chinesen auf jeden Fall weit vorne. Aber bei den, ich nenne es mal eher die langweiligen Dinge unter der Haube, also all das, was so ein Auto auch noch braucht, da sind die Deutschen teilweise sehr weit vorne. Also Infineon zum Beispiel, Halbleiterhersteller aus München, der baut sogenannte Leistungshalbleiter. Das sind die Chips oder die Elektronikbauteile, die steuern, wie viel Strom geht in den Motor und so weiter und so fort. Und die sind da Weltmarktführer. Die sind auch Marktführer in China. Und andere große Zulieferer, sei das jetzt Bosch, sei das Schaeffler, sei das Continental, die sind sehr stark bei bestimmten Technologien, die man auch braucht, die man aber als Verbraucher nicht sieht. Zum Beispiel das sogenannte Thermomanagement. Das sorgt dafür, dass eine Batterie zum Beispiel genau in dem Temperaturbereich gehalten wird, wo sie besonders effizient ist. Und wenn man das gut macht, holt man dann nochmal 50 Kilometer Reichweite raus. Also genau das, was den Verbraucher interessiert. Aber bei all diesen Studien, die es auch dazu gibt, wie viele Patente die Deutschen da einreichen, und da sind wir sehr, sehr gut. Und was dann davon sich auf der Straße findet, da muss die Autoindustrie definitiv noch besser werden.
Weil man jetzt bei dir im Hintergrund schon so schön das Messetreiben hört und du da wahrscheinlich auch schon ein bisschen was sehen kannst, nehme ich mal an. Ich wollte dich noch fragen, werden denn überhaupt neue Verbrenner produziert? Also früher kannte man die IAA ja auch immer als Messe, wo dann so richtig dicke Schlitten mit richtig dicken Motoren, ganz viel PS, die aber leider auch ziemlich doll die Umwelt verpesten, gezeigt wurden. Sieht man sowas da noch oder ist das komplett Vergangenheit?
Das ist zumindest hier auf dem Messegelände weitestgehend Vergangenheit. Hier dominieren ganz klar die Elektroautos. Aber die IAA, die heißt jetzt IAA Mobility, die ist ja anders als frühere Automessen. Die ist über die ganze Stadt verteilt. Es gibt hier auf dem Messegelände den sogenannten Summit. Also da ist das die Veranstaltung für die Fachbesucher in der Stadt. In der Münchner Innenstadt sind an zahlreichen öffentlichen Plätzen Stände, Parcours aufgebaut, wo man Dinge ausprobieren kann. Und dann gibt es noch eine andere Halle, die nennt sich Motor World. Und da hat man auch auf Kritik, die es ja auch gab, an der letzten IAA Mobility reagiert, wo man gesagt hat, ja, das ist alles nur dieses weichgespülte Elektrozeug. Also das sind die Aussagen, die eher von den Traditionalisten aus der Branche kommen. Und da findet man dann schon, ja, das, was der Fan als Geschoss bezeichnen würde. Und zwar mit Verbrennermotor findet man da auch, weil das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Die deutschen Autohersteller verdienen ihr Geld momentan eben noch mit dem Verbrenner.
Genau, darauf wollte ich auch nochmal kommen, weil ich habe jetzt auch gelesen, die Nachfrage nach Elektroautos ist sogar wieder ein bisschen abgeflaut. Also offenbar kaufen die Leute in Deutschland gar nicht so viele oder so gerne Elektroautos. Hast du eine Idee, warum das so ist? Weil die Menschen wegen der Inflation kein Geld haben oder weil es keine Ladeinfrastruktur gibt oder weil sie eben wirklich keine Lust auf E-Autos haben?
Das ist wahrscheinlich ein Mix von allem. Es sind ja auch es gibt ja auch immer wieder Unsicherheit, wie viel staatliche Förderung gibt es. Dann ist der Benzinpreis, auch wenn der tagesaktuell ist, ist immer so ein bisschen so ein Motivator für manche Menschen, die dann nicht bedenken, ich habe das Auto 7 oder 10 Jahre, ich gucke jetzt mal, wie viel der Diesel gerade kostet. Das ist auch eine Kaufentscheidung. Die schwierige Ladeinfrastruktur ist definitiv auch ein Thema. Und dann ist natürlich wirklich Deutschland eben auch das Land des Diesels, muss man auch so sagen. Und da hängen auch sehr viele Kundenherzen offenbar daran, nach wie vor. Aber für die Autoindustrie kann das ja nicht der Maßstab sein, denn im globalen Maßstab ist Deutschland ja nur ein Markt und bei weitem nicht der größte. Also man muss sich als Industrie dann schon orientieren, was wird in China nachgefragt, was wird in den USA nachgefragt, denn sonst baut man die besten Diesel der Welt, wie die Hersteller immer sagen, aber die sind dann halt außerhalb Deutschlands unverkäuflich. Und dann wird es schwierig, diese riesigen Entwicklungszentren, die man ja auch hier in Deutschland hat, sei es bei BMW in München, sei es bei Volkswagen, sei es bei Mercedes-Benz, bei Porsche und, die alle durchzufüttern. Denn dafür reichen die Absatzmengen, die man irgendwann vielleicht nur noch in Deutschland mit Verbrennern erzielen kann, nicht aus.
Du hast gerade auch schon gesagt, dass die IAA jetzt nicht mehr nur eine Automesse ist, sondern heißt jetzt auch Mobility-Messe. Es soll also auch um Fahrräder oder um eine generell vielfältige Mobilität der Zukunft gehen. Ist das Greenwashing oder ist das ernst gemeint? Also entwickeln sich die Autokonzerne auch ein bisschen in Richtung, ja, vielleicht sogar weg vom Auto?
Das ist zumindest teilweise sehr, sehr ernst gemeint. Schaeffler zum Beispiel, das ist einer der größten Autozulieferer der Welt, der zeigt auf seinem Stand auch Technologien für Elektrofahrräder, die man schon seit Jahren verkauft. Also gerade in der Zulieferbranche sagt man sich, ein E-Motor, das ist eigentlich wurscht, ob ich den jetzt in ein Auto einbaue oder in ein Fahrrad, dann muss ich den vielleicht noch ein bisschen kleiner bauen. Aber die Technologie ist die grundlegend selbe. Und da sagen diese Hersteller, warum sollen wir uns diese Marktchancen entgehen lassen? Das heißt, die gehen da durchaus rein. Und auch die Autohersteller wissen, wenn man sich Städteplanung der Zukunft oder Städteplanung, die jetzt schon teilweise stattfindet, anschaut, dass dem Auto wird künftig die Stadt nicht mehr alleine gehören. Und die überlegen sich natürlich auch, wie man darauf reagiert. Die wissen auch, dass ihre Kunden, ihre Flottenkunden, und das sind in Deutschland die Hauptkunden der Autoindustrie, das sind nicht wir, die wir uns privat ein Auto kaufen, sondern das sind Unternehmen. Die haben ja auch CO2-Ziele, die sie erfüllen müssen, zunehmend, und die immer strenger werden. Das heißt, auf viele Flottenkunden kommt der Druck auch zu, sich E-Autos zu kaufen. Das heißt, ein nachhaltiges Auto, die dann vielleicht auch nachfragen, wo kommt denn eigentlich der Stahl her, den ihr verbaut? Wo kommt das Kupfer her, aus dem eure Kabel sind? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Autoindustrie wird, ob sie will oder nicht, mehr und mehr dazu gedrängt, genötigt, gezwungen, da nachhaltiger zu werden.
Stefan, vielen Dank dir und viel Spaß beim Probefahren, was auch immer du dir aussuchst.
Ja, danke, danke.
E-Fahrrad oder
ich
E-Auto.
Ich werde alles testen.
Sehr gut.
Ich werde testen, was der Markt hergibt.
Super, dann ganz viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Das klingt ja alles erstmal so, als wäre das Ziel zumindest klar in der deutschen Autowelt. Und der Verbrenner auf jeden Fall eine Geschichte aus der Vergangenheit. Trotzdem werden in dieser Woche auch wieder ganz viele Proteste in München erwartet von verschiedenen Gruppen gegen die IAA. Und mein Kollege Finn Starken, der hat sich mal umgehört bei denen, die da jetzt heute schon Autos versenkt haben und mit wahrscheinlich tonnenweise Sekundenkleber angereist sind nach München, wo eigentlich ihr großes Problem liegt. Und Finn, dein Name ist zwar jetzt in den letzten Wochen hier immer mal wieder aufgetaucht im Podcast, aber ich glaube, wir haben dich noch gar nicht ordnungsgemäß vorgestellt, oder? Du bist für 4 Wochen bei uns zu Gast bei der Tag und guckst dir das mal an, unterstützt uns tatkräftig und kommst eigentlich vom ZDF. Hi.
Genau, hi. Hi,
schön, Jusi. Schön, dass du da bist.
Ja,
schön. Nicht nur heute, auch die letzten 4 Wochen schon.
Ja, jetzt so. Mal on air.
Genau, jetzt endlich mal on air. Und so, du hast heute ordentlich rumtelefoniert. Welche unterschiedlichen Gruppen protestieren denn da alle gegen die IAA? Also worauf muss ich München jetzt einstellen in den nächsten Tagen?
Ja, ich würde sagen, es sind alle dabei, die A-Promis der Szene sozusagen. Also Fridays for Future ist dabei, die letzte Generation, das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC ist dabei, Extinction Rebellion, aber auch kleinere Aktionsbündnisse, die quasi ganz spezifisch auf die IAA gucken, zum Beispiel Sand im Getriebe, No Future for IAA oder auch Smash IAA. Das sind ganz verschiedene Gruppen, Aktionsbündnisse und NGOs sind da in München.
Okay, Smash IAA, da kann man schon richtig Angst kriegen oder vielleicht kriegen die Autokonzerne Angst. Und diese Gruppen, was stört die so an dieser Automesse? Wenn wir doch eben im Gespräch mit Stefan Liener gehört haben, da stehen eigentlich alle Zeichen komplett auf E-Mobilität.
Ich habe mit zwei VertreterInnen gesprochen, einmal mit Anna Rabe, die ist Pressesprecherin von Sand im Getriebe. Und die habe ich das auch gefragt, ne? Was fordern die eigentlich? Mhm. Und da können wir mal reinhören.
Zum Beispiel brauchen wir ausgebauten, gut erreichbaren öffentlichen Nahverkehr, der auch kostengünstig für alle Menschen ist, und eine Umstrukturierung der Städte, die momentan komplett aufs Auto ausgelegt sind, sodass man Plätze schnell erreichen kann und barrierefrei. Und auch auf dem Land braucht es einen ausgebauten öffentlichen Nahverkehr.
Genau, und du hörst schon, dass die Forderungen, und das war auch bei der anderen Gesprächspartnerin, mit der ich gesprochen hatte, zu der wir gleich kommen, auch ähnlich, dass die gar nicht so spezifisch auf die Automobilindustrie gehen, sondern auch das große Bild im Blick haben. Mhm. Also nicht nur auf spezifische Automodelle vielleicht schauen, sondern sagen, wir brauchen eine komplette Verkehrswende, wir brauchen andere Städte, weg von der Straße hin zur Bahn, weg vom Individualverkehr hin zum kollektiven Verkehr sozusagen.
Aber heißt das, die wollen dann gar keine deutsche Autoindustrie mehr? Soll die einfach pleite gehen? In Deutschland sollen am besten keine Autos mehr produziert werden? Ist das das Zukunftsszenario?
Anna Rabe, die wir gerade gehört haben, die hat gesagt, das soll die letzte IAA sein. Und genau, es klingt schon so in Teilen, dass es eine komplette Kehrtwende braucht. Und ich habe sie aber auch darauf angesprochen, was sagt sie denn dazu, dass das Verbrenner aus EU-weit schon beschlossen wurde, dass immer mehr in E-Autos investiert wird. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Dieser Weg scheint erstmal richtiger, ist es aber nicht. Das Problem beginnt eben mit der extremen energieaufwendigen Produktion. Für die Herstellung von Akkus für E-Autos benötigt die Autoindustrie unter anderem Lithium und Kobalt.
Und da hat sie noch darauf hingewiesen, dass diese Rohstoffe zum Beispiel jetzt aus der Atacama-Wüste in Chile gewonnen werden und dort wieder Natur zerstört wird. Also dass E-Autos auch vor allem in der Produktion nicht umweltfreundlich sind und nicht dass die große Lösung sein können. Ich habe auch mit Marissa Reiserer gesprochen von Greenpeace. Mhm. Und die habe ich zur Lage der Beschäftigten gefragt, also zur Automobilindustrie, wie es weitergehen soll, wenn genau diese Forderung wirklich, wenn man die zu Ende denkt, dann würde das ja für eine der größten deutschen Industrie eine ganz große Wende bedeuten. Mhm. Und da hat sie Folgendes zu gesagt.
Und was jetzt eben passiert, wenn Sie die nächsten 10 oder sagen wir 5 Jahre so weitermachen wie bisher, dann werden Sie abgehängt und dann sind diese Arbeitsplätze einfach ohne Transformation und abrupt weg. Und was wir stattdessen brauchen, ist eben einen Plan, der sich damit auseinandersetzt und sich gemeinsam mit den Beschäftigten auseinandersetzt. Wie kriegen wir es hin, in eine Zukunft zu kommen, statt dann einfach von den Dingen überrollt zu werden.
Und das fand ich sehr spannend, weil sie gesagt hat, dass sowieso etwas passieren wird, ob man will oder nicht. Also entweder die deutschen Autobauer werden abgehängt und es gehen Arbeitsplätze verloren oder man setzt sich gemeinsam mit den Angestellten hin und macht einen Plan, wie man, und das haben ja beide gefordert, weniger Autos produzieren kann und trotzdem die Beschäftigten behalten kann.
Finn, dann ganz vielen Dank, dass du dich da mal umgehört hast. Und ja, ich habe den Eindruck, egal was die Autoindustrie selbst sagt, die Protestierenden sind da nicht so richtig überzeugt. Und da werden wir wahrscheinlich noch einiges sehen jetzt in den nächsten Tagen in München. Danke dir.
Danke auch.
So, und jetzt muss ich nochmal die Gelegenheit nutzen, Trommelwirbel, um ein bisschen Werbung zu machen. Wir haben nämlich lange genervt und immer wieder angefragt, also jetzt nicht wir von der Tag, aber unsere Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, damit er sich mal vor unser Mikro setzt, auch mit ein bisschen Zeit, damit man wirklich so richtig Löcher in den Bauch fragen kann. Und es hat geklappt.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu uns ins Deutschlandfunk Hauptstadtstudio gekommen sind.
Guten Tag.
Stefan Detjen hat für unser Interview der Woche ausführlich mit dem Bundeskanzler sprechen können. Und da erzählt Olaf Scholz zum Beispiel in diesem langen Gespräch, warum er die Schuldenbremse gut findet. Jetzt auch nicht unbedingt die typische Antwort von einem SPDler. Und auch viele andere Sachen.
Wie ich das sehe und was ich gut finde, das ist ja nicht geheim.
Herr Bundeskanzler, vielen Dank.
Schönen Dank.
Ja, uns hat's auch gefreut und das ausführliche Interview mit Olaf Scholz, wer sich das anhören möchte, findet das in unserer DLF-Audiothek oder auch in der ARD-Audiothek oder auf allen möglichen anderen Podcast-Plattformen. Finn Starken war ja gerade schon zu hören. Hinter den Kulissen war noch Fanny Buschert als Redakteurin heute dabei. Ich bin Josephine Schulz und wir sind als Team auch morgen wieder in gleicher Zusammensetzung da und freuen uns, wenn Sie, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und zuhört. Feedback schreibt auch gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss, bis morgen hoffentlich.